Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, es scheint mir tatsächlich so, dass der Gegensatz kaum größer sein könnte. Das Evangelium, das wir gerade gehört haben, in dem Jesus ankündigt, was mit ihm geschehen wird, und die darauf folgenden Reaktionen der Jünger, insbesondere des Petrus. Und auf der anderen Seite, an vielen Orten, fröhlich, ausgelassen nach Fasching oder Karneval. Vielleicht aber ist beides nur die unterschiedliche Umgehensweise mit der gleichen Frage, mit dem gleichen Problem. So diese Ausgelassenheit im Fasching, wo an vielen Orten doch so viele Grenzen überschritten werden, die man sich das ganze Jahr über brav zu Herzen nimmt, so kurz vor dem Beginn der Passionszeit, die hat eigentlich eine gehörige Portion Angst als Hintergrund. Nämlich die Angst, etwas zu versäumen, die Angst, dass etwas an einem vorbeizieht, die Angst, dass man etwas verpasst. Lieber jetzt und heute alles ausgelebt. Oder wie es auch in der Bibel heißt, lasst uns heute fressen und saufen, denn morgen sind wir tot. Aber was folgt, ist dann in der Regel der große Kater am Aschermittwoch und das Ankommen in der Wirklichkeit. Sozusagen nochmal einen emotionalen Höhepunkt und Höhenflug erleben und an vielen Orten dann auch unsanft landen. Das Grundthema ist ähnlich. Die Umgehensweise ist anders hier mit unserem Evangelium. Als Jesus seinen Jüngern erzählt, was ihm bevorsteht, da bringt er eigentlich alles in einem Satz unter, was für uns als Christenmenschen so lebenswichtig ist. Er wird leiden. Er wird von den Mächtigen verurteilt werden, er wird sterben, aber im Gegensatz zu allen anderen Schicksalen davor und danach wird es bei ihm nicht so bleiben, sondern er wird auferstehen. Was hören die Jünger da? Die hören, genauso wie wir heutigen Menschen auch, selektiv. Und wir hören entweder das, was wir hören wollen, oder wir nehmen wahr das, was uns so richtig schockt. Und das, was außenrum gesagt wird, verschwindet dann auch manchmal in der Erinnerung. Jesus sagt seinen Jüngern, dass er leiden und sterben wird. Und das geht allen, die zu ihm gehören, durch Mark und Bein. Das erschüttert sie zutiefst. Der letzte Teil dieses Satzes, nach 3 Tagen werde ich auferstehen, das versinkt schon im Gemurmel, in den erschreckten oder vielleicht auch empörten Rufen derer, die ihm zugehört haben. Für die ist das nämlich eine schlechte Nachricht. Der, dem wir nachfolgen, auf den wir so viele Hoffnungen setzen, sieht selber sein Schicksal voraus und das heißt, wir werden ihn nicht auf Dauer haben, so wie wir es gewohnt sind. Schlechte Nachrichten. Damals wie heute. Wir hören sie nicht gern. Manchmal würden wir sie am liebsten überhören. Und Jesus redete das Wort zu ihnen frei und offen. Ohne sich ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Ohne Rücksichten, ohne falsche Bescheidenheit. Klar und deutlich sagen, was Sache ist. Also, ich würde mal so sagen, wenn man das auf dem Hintergrund rhetorischer Untersuchungen betrachten würde, als Politiker wäre Jesus in der Art, wie er redet, nämlich offen und frei, nur bedingt geeignet gewesen. Und ein offenes Wort, das wissen wir auch, ist auch nicht immer das, was jeder sofort und ausnahmslos gerne hört. Und dann kommt Petrus ins Spiel. Dieser besondere Jünger, auf den die Kirche gebaut werden soll, wie es in der Bibel heißt. Und der geht hin und wehrt Jesus. Sag das nicht! Das muss doch nicht so sein! Halt, 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 stopp, nein! Du musst dir noch was anderes einfallen lassen. Das kannst du doch den Leuten nicht sagen! Aber eigentlich wollte Petrus, weil er seinen Herrn liebte, genau solche Worte nicht hören. Wer hört es schon gerne? Keiner. Und anstatt, dass Jesus, so wie man es eigentlich von ihm gewöhnt ist, liebevoll oder seelsorgerisch mit Petrus umgeht, der ja meint, er redet im Sinne Jesu, wird Jesus aufgebracht. Er bedroht den Petrus und gibt ihm eigentlich einen Titel, den kein Mensch gerne haben würde. Apage Satanas, verschwinde Satan, geh weg von mir. Schleich dich, führe mich nicht in Versuchung. Führe mich nicht in Versuchung, denn schließlich ist der Hasatan der Versucher. Führe mich nicht in Versuchung, die Unwahrheit zu sagen. Führe mich nicht in Versuchung, das Schicksal, das mein himmlischer Vater mir zugedacht hat, zu verdrehen, zu verändern oder zu verschleiern. Geh weg von mir, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Auch das wieder so ein Satz. Wie unterscheiden wir denn das, was göttlich ist und was menschlich ist? Der Friedel Fesel hat einmal in einem Gedicht gesagt, vor Gott sind alle Menschen gleich, bloß Kirch, die gehört zum Himmelreich. Tut sie das? Meinen wir als Kirche immer, was göttlich ist? Oder nicht viel zu oft das, was menschlich ist? Ich verfolge ja jetzt doch schon seit ein paar Dekaden, wie sich unsere Kirche entwickelt, welche Schwerpunkte gelegt werden, wo viel Energie und Arbeit innerhalb der Gemeinden hinfließt. Und dann blickt man in Gemeinden hinein, in denen bei 2000 Seelen Gemeindegliedern im sonntäglichen Gottesdienst 13 sitzen oder 14, aber die ganze Woche über das Gemeindehaus oder Gemeindezentrum mit Gruppen und Kreisen angefüllt ist. Und in die Gestaltung dieses Gemeindelebens fließt sehr viel Arbeitskraft und sehr viel Energie hinein. Und dann liest man das Programm, was dort stattfindet. Montag heiteres Gedächtnistraining. Dienstag Kochkurs für Veganer. Mittwoch, wir treffen uns zum christlichen Hundeturnen. Donnerstag, der politische Club der Evangelischen Akademie Tutzing in seiner letzten Tagung aufgenommen auf Video. Und so zieht sich's durch. Und dann denke ich mir, ist dann da gemeint, was göttlich ist oder das, was menschlich ist? Was göttlich ist, Wenn ich Jesus richtig verstanden habe, dem dient alles, was die Beziehung zwischen Gott und Mensch stärkt und belastbar macht, was das gute Miteinander zwischen den Menschen fördert. Was menschlich ist, so kann ich es auf einen Punkt bringen, ist eigentlich das, was jeder und alle anderen auch machen können. Denn das Besondere ist ja eigentlich, dass wir mit dem Sohn Gottes einen ganz besonderen Begleiter und Türöffner haben, der unser Leben ausrichtet, weil er diesen Weg gegangen ist. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das ist schwer. Sich selbst verleugnen heißt ja, von dem kleinen Thron, auf dem ich natürlich in meinem persönlichen Leben sitze, dem Ich, und dass es diesem Ich so gut geht wie irgend möglich, ein Stück weit Abstand nehme und das Kreuz auf mich nehme. Nicht das Kreuz Jesu, nein, mein ganz persönliches. Und jeder von uns trägt seins. Und es gibt Situationen und Zeiten im Leben, da kann es gewaltig drücken, da wird es manchmal so schwer, dass man das Gefühl hat, man kann es nicht mehr da stemmen. Es gibt auch die Zeiten, wo dieses Kreuz nur ein kleines ist, vielleicht wie ein silbernes oder goldenes an der Halskette, das vielleicht sogar ein bisschen schmückt, aber nicht wehtut. Aber eben, das ist das, was manchmal ganz schwer fällt. Die Zuwendung Gottes, die wir erfahren, die erfahren wir nicht ausschließlich dann, wenn es uns gut geht, wenn unser Leben in den Bahnen läuft, die wir uns vorstellen. Nein, wir erfahren sie gerade dann, wenn es ins Stolpern gerät, wenn unsere Pläne nicht mehr aufgehen, wenn uns Luft ausgeht, wenn die Kräfte für das eine oder andere plötzlich nicht reichen. Denn was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme an seiner Seele Schaden? Erinnern Sie sich, war vor einigen Jahren Jahreslosung. Ist für mich einer der schönsten Konjunktive, die es in der deutschen Sprache gibt. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme an seiner Seele Schaden. Ich weiß ja nicht, ob unser Herrgott da oben so etwas Ähnliches wie ein TÜV hat. Und wie der Schadensbericht des himmlischen TÜV ausschauen würde. Manchmal frage ich mich, wie viele Menschen sind sich eigentlich gar nicht mehr so richtig bewusst, dass sie eine Seele haben? Da gibt es eine Krise neben der anderen, Ukraine, Griechenland. Und da gehe ich doch eigentlich irgendwie davon aus, dass man als Einzelner und als Gemeinschaft, egal wie man sich einbringen kann irgendwo und wenn es im Gebet ist, versucht dazu beizutragen, dass es den betroffenen Menschen besser geht, dass die Bedrohungen, unter denen sie leiden, weniger werden. Und was nehme ich dann wahr? Je schlimmer die Krisen, desto höher steigt der Aktienindex. Und dann habe ich das Gefühl, da haben zu viele Leute vergessen, dass sie eine Seele haben, die sich dereinst vor dem allmächtigen Gott verantworten muss. Und diese Gier, die ganze Welt zu gewinnen, und heutzutage stimmt ja dieses alte Sprichwort, dass Geld die Welt regiert und damit auch gewinnt. Diese Gier danach, die wird in diesem göttlichen TÜV-Schadensbericht, wie ich befürchte, ganz schön mächtig ausfallen. Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Ganz einfach nichts. Sondern wir sind ganz und gar darauf angewiesen, dass Gott uns, weil Jesus diesen Weg gegangen ist, den er in unserem Evangelium heute ankündigt, uns so nimmt, wie wir sind. Dass wir ihn nicht überzeugen können und müssen, dass wir ihn nicht bestechen brauchen, sondern dass wir aus seiner Liebe und Zuwendung leben können, damit unsere Seele keinen Schaden nimmt. Und wenn wir so leben, wenn wir das im Herzen spüren, dann brauchen wir eigentlich die ganze Welt nicht zu gewinnen. Denn der größte Schatz, den wir Menschen jemals erhalten oder gewinnen können, das ist die Nachfolge Jesu. Jeder von uns mit seinem eigenen Kreuz, das er zu tragen hat, aber auch jeder mit der gleichen Aussicht auf das, was Jesus erlebt hat und wo er uns vorausgegangen ist, nämlich die Aussicht und die Hoffnung auf die Auferstehung und das Leben außerhalb von Zeit und Raum mit ihm und bei ihm. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.